Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns heute hier wieder in der Hebebühne zur Astra Colada. Für uns ist es Freitag, für euch wahrscheinlich Dienstag. Wir haben folgende Situation. Der Daniel und ich haben uns einen Gast eingeladen, mit dem wir eigentlich während des Podcasts trinken wollten, sind jetzt aber in der Situation, dass wir schon vor dem Podcast getrunken haben. Sozusagen unser ganzes Konzept ist wie weggeblasen. Aber wir versuchen spontan mit der Situation umzugehen und wir machen jetzt auch kein Vorgespräch, glaube ich, Daniel.
Nee, das ist Quatsch. Hallöchen im Übrigen.
Hallöchen im Übrigen, wir stellen ihn sofort vor und zwar haben wir heute zu Gast, meine Damen und Herren, es ist der Torben Meyer.
Der Torben Meyer.
Wir haben uns gedacht, wir laden uns einmal jemanden aus der Branche ein, jemand, der sich als Booker schimpft, schon bei Neuland war, schon bei Carsten Janke war, jetzt gerade bei Wizard seine Zeit aussetzt. Und wollten einfach mal fragen, erstens, wie es ihm geht. Zweitens wollten wir mit ihm auch einfach nur das eine oder das achte Bier trinken. Einen wunderschönen guten Tag, Torben.
Ja, wunderschönen guten Abend erstmal zusammen. Also für die Leute da draußen, es ist hier in Hamburg City gerade Abend geworden. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt in die charmante Podcast-Höhle hier. Ich stehe euch gerne zur Verfügung. Haut raus, was ihr wissen wollt.
Eigentlich hatten wir uns ja nur getroffen, um zu trinken, glaube ich. Ne?
Also ein bisschen Struktur wollte ich schon drin haben.
Wir können auch gerne angeleitetes Trinken machen, das kann ich auch.
Eingeleitetes Trinken, okay. Also was machst denn du jetzt so den ganzen Tag?
Stimmt.
Als Booker. Was macht, ne, gibt ja auch Leute, die nicht Booker sind, die uns hören. Ja, was macht jetzt eigentlich so ein Booker jetzt den ganzen Tag?
Tatsächlich sollte man vermeintlich denken, nur weil keine Konzerte stattfinden, arbeitet der Booker auch nicht. Das ist nicht der Fall. Wir als Booker oder zumindest ich persönlich bin im Moment viel damit beschäftigt, Konzerte zu verschieben, die noch in den Zeitraum fallen, dieser Ausgangsbeschränkungen, / Veranstaltungsverbote. Dann ist jetzt ja kürzlich auch der Festival Sommer gefühlt für alle abgesagt worden. Es gibt zwar noch die Einschränkung, dass Veranstaltungen bis 1000 Personen stattfinden sollen. Es gibt aber noch keine Überlegung, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Von daher gehen wir erstmal alle davon aus, dass Veranstaltungen auf Konzertebene, ja auch in dem Maße, wie ich sie bearbeite, nicht stattfinden werden. Das heißt, man verhandelt mit Künstlern, ob man das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt im Frühherbst, Spätsommer eventuell nachholt. Auch da ist natürlich noch gar keine Sicherheit geboten. Deswegen gehen ganz viele Veranstalter in Sicherheit darauf, das Ganze im nächsten Jahr an dann halt selbigen Wochenenden oder Zeiträumen wieder stattfinden zu lassen. Das heißt, wir verhandeln mit den Festivals und Künstlern, dass man das Ganze 21 dann zur selben Kondition oder gegebenenfalls ohne Konditionen, aber erstmal so verbindlich nachholen kann. Das wird man noch ein bisschen verhandeln müssen. Also der Booker hat noch genug zu tun. Also so ist es nicht. Es ist natürlich, muss man fairerweise sagen, auch aufgrund von Kurzarbeit und betriebsbedingten Bedingungen im örtlichen Geschäft etwas weniger geworden. Und die Antworten dauern auch ein bisschen länger. Aber der Booker hat noch zu tun. So ist es nicht.
Hast du schon Konzerte, die du verlegt hast, nochmal wieder verlegt?
Nein, aber ich gehe stark davon aus, dass das demnächst auf mich zukommen wird. Traurigerweise. Das heißt, man hat die Arbeit dann nicht doppelt, sondern dreifach gemacht. Aber ich bin Werder Bremen-Fan. In Bremen sagt man immer, dreimal ist Bremer Recht. Also von daher kann das vielleicht auch was Gutes sein.
Was heißt denn dreimal ist Bremer Recht?
Das ist ein geschichtlicher Hintergrund bei Werder Bremen, dass Werder Bremen ganz oft
dreimal absteigen darf,
nee, aber beim dritten Mal geht's wirklich runter. Im dritten Anlauf irgendwas geschafft hat. Also im Zweifel sowas wie DFB-Pokalsieger werden oder Meister werden, dass man zweimal dicht dran war und dann beim dritten Versuch das geschafft hat. Aktuell ist es eher so beim Abstieg, dass Bremen zweimal versucht hat abzusteigen, aber es der HSV eher geschafft hat. Aber dieser könnte es Werder Bremen treffen. Von daher ist immer die Redensart dreimal ist Bremer Recht. Also dieses Jahr könnte es womöglich da dann in eine andere Richtung ausschlagen.
Wir reden vom Fußball, oder?
Wir reden vom Fußball,
okay, ja. Er ist gut. Fußball. Gut.
Daniel hat es nicht so mit dem Fußball.
Nee, Daniel mag Fußball überhaupt nicht.
Das tut mir leid.
Du warst bestimmt noch niemals im Stadion, oder?
Ich war mit meinen Eltern früher im Stadion. Also meine Eltern sind sehr, sehr große Fußballfans.
Von?
Vom SV Meppen. Kann man mal hier sagen. ne, vom SV Meppen sind sie sehr, sehr
große. Die Macht von Friesland ist tatsächlich so, ne?
Ist das zweite oder dritte Liga?
Nee, ist dritte Liga.
Das ist dritte Liga.
Aber die sind ambitioniert. Also die haben tatsächlich dieses Jahr die Chance, in die zweite aufzusteigen.
Absolut.
Also nächstes Jahr St. Pauli gegen Meppen, das wäre schon sexy. Man darf auch nicht vergessen, also auch wenn St. Pauli ein schönes Stadion hat, Meppen hat auch ein schönes Stadion, wirklich.
Ich war, glaube ich, noch niemals in Meppen.
Ich war einmal da und ich fand es schön.
Was hat Meppen so zu bieten?
Was hat Meppen so zu bieten? Gar nichts. Doch, nein, ach komm, ey, das ist alles Emsland. Ich meine, ich komme ja von da. Also ich komme ja aus Lingen und Lingen ist halt auch, ich meine, Lingen hat das Joker, da haben wir gerade ganz kurz drüber gesprochen, da kommen wir dann immer drauf zu sprechen.
Prima Laden.
Aber Lingen hat das Abi-Festival zum Beispiel, das wunderschöne Abi-Festival, was ich jahrelang gebucht habe.
Und den Schlachthof auch
noch, ne? Und den Schlachthof, den alten Schlachthof hat Lingen natürlich auch, der früher mal richtig groß war und mittlerweile eher so, weiß ich nicht, ist. Da war mal richtig was los. Da ging mal einiges.
Vielleicht jetzt ist das jetzt eine Aufforderung nach Lingen. Leute, Arsch hoch und Brust raus und dann nächstes Jahr nach der Krise mal wieder angreifen.
Ich wollte gerade sagen, alle mal schön.
Also Potenzial hat die Region auf jeden Fall.
Definitiv, wunderschön. Nur halt ein bisschen langweilig. Du warst doch in Nordhorn. Wir waren doch in Nordhorn.
Wir waren mal in Nordhorn?
Ja, mit Otwil.
Stimmt.
Ihr wärt auch dieses Jahr wieder in Nordhorn gewesen. Aber
das wäre der Hammer gewesen. In Nordhorn war super. Da kann man echt nichts gegen sagen. Nordhorn, du hast echt, also das war eine Herausforderung für Hauke, der ja auch gleichzeitig Sänger von Otwil ist. Mit denen haben wir da gespielt. Jetzt guckt er ganz böse, aber egal.
Ja, wegen dem ganzen Selbstbeweicherung.
Das hat nichts mit Scheiße.
Ich kann schon nicht mehr reden, so eine Scheiße.
Das war sehr schön. Es war halt ein großer Platz, es war eine Bühne. Ihr habt aufgebaut und die Leute waren aber eher so drauf, mit einer Decke auf der Wiese sitzen und den selbst mitgebrachten Wein zu trinken. So. Und da konnte man natürlich jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, eine Rock'n'Roll-Show abfeiern oder abfeuern. Und das hast du sehr gut hingekriegt. Du hast die Leute sehr gut entertained.
Das kann ich.
Ja, das kannst du wirklich. Meine Eltern waren total begeistert. Die waren auch da. Die saßen da auf einer Decke, haben ihr Weinchen getrunken und waren total begeistert.
Leute von 28 bis 45 kann ich immer gut, sehr, sehr gut entertainen. Besonders
früher konntest du auch als DJ kleinere, jüngere Menschen unterhalten. Das habe ich auch gesehen.
Ja, Torben war nämlich mit mir zusammen. Wusstest du es eigentlich, dass Torben und ich zusammen mal DJ-Kollegen gewesen sind?
Nee, das wusste ich nicht.
In der Garage Buxtehude.
Die besagte Garage in Buxtehude, stimmt. Ja. War ich nie tatsächlich.
Und das war eigentlich sehr so eine Situation, dass Tom und ich halt uns schon auf der einen Seite mochten, aber wir waren so im Schubladending halt gefangen. Also ich war mehr Anti, weil ich mehr Indie.
Ja, ja.
Und ich mehr Mainstream.
Und Tom mehr Mainstream. Und zwar das Mal, ja, wenn Tom halt auflegt, so diesen ganzen Mainstream-Scheiß.
Es hätte eigentlich ganz einfach sein können. Es hätte gar kein Konkurrenzding geben können, weil jeder hatte sein Feld zu bestellen. Und von daher, also ich wollte nichts von Indie, weil ich war meistens immer zu betrunken für Indie und haben gesagt, einfach komm, mit Limp Bizkit und Papa Roach hast du immer gewonnen.
Ja.
Wenn ich jetzt noch nachdenken muss oder mich mit Emos auseinandersetzen muss für Enter Shikari oder was weiß ich nicht, irgendwie so, dann das war mir alles zu anstrengend. Ich habe gedacht, einfach, die Leute bezahlen für Hits, dann kriegen sie von mir Hits.
Also da bin ich auf Torms Seite, tatsächlich.
Nein, es war tatsächlich wichtig auch für die, und der Markt in Buxtehude hat es auch hergegeben. Also der Demand an anspruchsvollerer Musik, als ich sie delivered habe, war tatsächlich da, muss man fairerweise sagen. Also sonst hätte ich auch nicht diese Anfeindung teilweise als DJ gehabt, wie sie Hauke vielleicht auch hatte. Ne? Wenn ich jetzt gesagt habe, ey, pass auf, ich spiele jetzt nicht Alexis on Fire, dann Hauke hätte es gespielt, aber wenn jetzt Hauke die Frage bekommen hätte, ey, kannst du mal die Toten Hosen oder Limp Bizkit spielen, hätte Hauke wahrscheinlich gesagt, dann musst du zu Torben gehen oder so. Ne? Also jeder hat sein Feld zu beackern gehabt und das haben wir auch gemacht. Und das war auch tatsächlich ein Erfolgsrezept der Garage Buxtehude, dass wir da divers waren in unserem Angebot.
Wir waren in so einer Zeit, dass sogar Leute aus Hamburg extra nach Buxtehude gekommen sind, um sich da Konzerte und Indie-Partys reinzuziehen.
Also bei Konzerten wart ihr groß.
Und in den Hochzeiten waren da so, weiß nicht, teilweise 400, 450 Leute in dem Laden.
Definitiv. Also ich meine, es haben Künstler wie Tomtis, hat Hanik Surfers, also haben viele bekannte Künstler haben
da gespielt.
Oh, Escapado.
Ja, es hat damals sogar Casper hat einen seiner ersten Auftritte in der Garage Buxtehude gespielt.
Ja, 6 Songs auf einer Geburtstagsfeier.
Also 8 Kids jetzt.
Nee.
Casper.
Achso, Casper, okay.
Also richtig
Casper. Wirklich Casper.
Okay. Wie ist denn noch Bomayai oder Bomayao oder sowas? Das war
Bumaye.
Ja, siehst du, ich bin da halt leider
Casper, raus. Bumaye. Nein, der viel, viel früher. Der hatte gerade erst.
Ja, aber das hat er da gespielt.
Das war doch bestimmt zu
diesem Zeitpunkt. Bumaye? Ja, da gibt es einen YouTube-Clip sogar von.
Nichts?
Den hat Henry.
Ist der Song schon so alt?
Ja.
Bumaye?
Ja.
Er hat, war doch, wie hieß das Label damals? Nicht Zeitstrafe, wie hieß denn das?
Der, wo Henke, war, hast du das gehört? Henke, du hast Casper gehabt. Warum hast du kein Geld?
Nee. Wie hieß denn dieses fucking Label? Von Kollega, Casper war da drauf. Da kommt doch, ja, Kollega und Casper, die waren auf einem, hier, das erwähnen sie halt auch in dem Song Mittelfinger hoch. Das ist eine Kombination, Kollega, Casper und der Rapper auf dem Label, der damals halt viel größer als die beiden gewesen ist, aber der es halt nicht mehr geschafft hat.
Sido.
Nein.
Ach, aber Casper und Kollega waren da nicht auf einem Label.
Voll. Die haben ein Label zusammen gehabt damals.
Wird hier Werbezeit für andere Künstler und Labels eigentlich bezahlt?
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Also nur für mich zum Info. Ja, nee.
Also wir hatten Casper gehabt, aber Casper wurde nur engagiert, weil er auf den Geburtstag von Felix Wunderwald, der
Felix
damals...
Felix Wunderwald? Nein.
Nein, doch. Der Felix Wunderwald müsste...
Nein, doch.
Der ja. Socializer. Oh. Der Socializer vom Dorf, der hat es auf jeden Fall geschafft, dass der Casper hingekommen ist. Und Casper hat nach 6 Songs keinen Bock mehr gehabt. Er hat sich verpisst und hat Felix Wunderwald Whisky geklaut.
Casper hat mir meinen Whisky geklaut. Das erzählt er heute noch.
Das erzählt er immer heute noch.
Das ist die Geschichte. Also ganz ehrlich, Felix Wunderwald ist einer meiner, also den kenne ich schon so unglaublich lange. Und die Geschichte hat er so oft erzählt, auch in so vielen verschiedenen Varianten, dass man gar nicht mehr weiß, was da jetzt wirklich passiert ist.
Ich glaube, ganz viele Leute und ganz viele Menschen kennen Felix Wunderwald.
Mega, auf jeden Fall.
Du kennst Felix Wunderwald doch auch.
Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Vielleicht habe ich auch schon mal ein Bier mit ihm getrunken. Aber
das
ich
ist so
jetzt
ungefähr
nicht,
wie Jelto von Mars. Du kennst ja auch Jelto.
Jelto, der halt auch beim Jever-Tresen.
Genau.
Ja, genau.
Das ist das Gleiche. Felix und Jelto. Felix und Jelto, das ist so ein Ding.
Ich kenne ihn nur als Jelto Gerdes, aber.
Ja, genau.
Jelto vom Mars.
So heißt er, ich glaube, so hieß der früher bei Knuddels, glaube ich.
Bei was?
Bei Knuddels.
Oder Knuddels ist was wie StudiVZ. Mhm. Also irgendwie das Tinder das Tinder der 2000er.
Ja. Das war super. Knuddels war Hammer.
Du hast ganz viel verpasst, Torben.
Was hast denn du gemacht?
Ich war viel betrunken.
Wir haben trotzdem Knuddels benutzt.
Ich hatte dunkle Zeiten in meiner Karriere, glaube ich. Nee, ich war tatsächlich viel auf Tour und
Torben hat früher Schlager gemacht.
Ich habe tatsächlich, ich gebe es auch gerne zu, ich habe tatsächlich früher Künstler wie DJ Ötzi oder Micky Krause oder Jürgen Dries betreut. Und ich kann sagen...
Nur in Deutschland oder auch auf...
Auch in Spanien, auch in Ungarn. Also wirklich, ich bin da tatsächlich mit rumgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht mal so geil.
Kennt ihr noch den Crazy Frog?
Ja, leider.
Ja, ihr wisst, was ich meine.
Hat den Torben auch betreut.
Den hab ich betreut, tatsächlich.
Du hast den Crazy Frog betreut?
Ja, ich habe mal für eine Veranstaltungsagentur gearbeitet. Ich sag auch nicht wo und sag auch nicht, wie die heißt, was ganz schlimm war. Und die hat nur solche Sachen gemacht. So, und da war der Crazy Frog gerade richtig krass drauf. Und dann haben die halt so ein Riesenkostüm gemacht, wo sich halt so ein Typ reingezwängt hat. Und dann sind wir nach Russland geflogen und haben dort 2 Wochen lang in Russland getourt, in Diskotheken. Und da habe ich den Crazy Frog betreut. Das war der Oberhammer. Glaub mir, die Russen sind die abgefucktesten Leute der Welt.
Ja, die drehen halt komplett durch. Ich meine, ganz ehrlich, wer schafft sich nüchtern Modern Talking so hart reinzuziehen, der kann ja nur abgefuckt sein. Also abgefuckt im positiven Sinn. Aber nochmal im Schlager zurückzukommen, ich habe jetzt nur wirklich schon alle Seiten des Rock-Business gesehen und Sex, Drugs und Rock'n'Roll werden definitiv in diesem Schlager-Diskotheken-Business am meisten noch wirklich gelebt. Und ich muss auch wirklich mal eine Lanze brechen, weil Onkel Jürgen, piekfeiner Typ, Gottlieb Wendehals, alias Werner Böhm,
mega.
Zwar immer lattenstramm gewesen, aber wirklich ganz feiner Typ. Er konnte sich meinen Namen nicht merken, hat immer Tobi zu mir gesagt, aber er durfte das. Ötzi, wirkte leicht immer abwesend. Ich weiß nicht, woher es herkam, war aber auch relativ höflich. Micky Krause eigentlich auch relativ zurückhaltender Mensch. Das sind halt, wenn die ihr alter Ego auf der Bühne anknipsen, dann ist halt für die Business angesagt. Ne? Es gibt viele, die können das trennen, die sind privat wirklich echt human. Das kann man machen. Andere sind natürlich halt echt Pflegefälle, aber da muss ich keine Namen nennen. Es war eine Phase in meinem Leben, die ich jetzt nicht missen muss. Ich habe viel daraus gelernt. Ich erinnere mich daraus, mein erstes Vorstellungsgespräch damals im Grünspan in Hamburg, als der Geschäftsführer meinen Lebenslauf gesehen hat und die Story dazu gehört hat, gesagt, ey Torben, du hast doch schon alles heavy irgendwie miterlebt. Ich kann ja nichts mehr schocken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, kannst du mich auch nicht. Also wenn du einmal einen Schlager durchgearbeitet hast, dann hast du den in Anführungszeichen Bodensatz dieses Geschäfts einmal mitgemacht. Also das ist die
harte, Sex,
das ist die harte Schule. Also das ist im Prinzip so der Drill, den du in dieser Branche haben kannst. Und danach kann ich wenig schocken.
Wie alt warst du da?
Das würde ja Rückschlüsse auf mein aktuelles Alter zulassen. Aber ich sag mal, ich war in den 20ern.
In den jungen oder in den alten 20ern?
In den 20ern.
Ja, aber ich glaube wirklich, wenn du Schlager gemacht hast, kann ich eigentlich nichts mehr shoppen. Ich habe hier auch so ein bisschen Merch beim Schlager gemacht. Und
du hast gerade hier was mit Katja Krasdoferitsch. Katja Kras. Ja, ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, sag mal.
Katja Krasavice, glaube ich.
Krasavice.
Kennst du? Das ist ja kein Schlager.
Hört sich an wie schlechter kroatischer Wein.
Das ist,
so schmeckt's auch.
Das ist die Verbindung aus YouTube-Star und Porno-Queen.
Gut, da bin ich bei beiden raus.
Da bist du bei beiden raus, aber ich habe ja auch zum Beispiel Eloy de Jong gemacht. Das war ja auch so ein, das war ja auch.
Ist
ja
das
auch
ist ja von Cord in the Act, ne?
Genau. Und der Typ ist mega cool. Sorry, der Typ ist.
Die sind halt auch nice. Also menschlich sind die meisten. Ich war auch mit David Garrett auf Tour, ne? Also klar, der war jetzt nach außen ist er immer Schwiegermutters Liebling. Hintenrum ist er vielleicht immer nicht ganz so einfach gewesen. Aber bis auf mich wegen Kippen anschnurren, hat er mir jetzt auch nichts Böses getan. So, ne?
Ja.
Ich muss die Musik jetzt nicht mögen, aber das ist schon ein virtuoser Künstler. Kann man ihm ja nicht abschreiben. Ne? Auch wenn er manchmal ein bisschen affektiert wird, aber ey, du, es sind alles Menschen wie du und ich. Und wenn ich im Rampenlicht stehe, dann würden wahrscheinlich auch alle sagen, ey, was ist denn das für ein Plauzenkönig, der das Maul aufmacht, ne? Das weiß man ja nicht.
Punkrock bezahlt halt keine Miete.
Das ist eigentlich, sei du bist bei den Toten Hosen.
Das ist total traurig. Ja, das ist ja auch kein Punkrock.
Mehr.
Also, sorry. Also das ist ja, also da, anderes Thema dauert länger. Aber
komm, wenigstens die Hosen haben es länger, wenigstens phasenweise durchgezogen als die Ärzte, ne? Also die Ärzte haben damals, glaube ich, mit Lee Frisur den Punk-Gefühl verraten. Oder es war so Punk, dass kein Punk das verstanden hat. Aber das war für mich damals tatsächlich als Ärzte liebender Mensch,
Das war ein Schlag ins Gesicht.
Das war schon ein Tritt in die Eier, so ein bisschen.
Also, aber warst du Punk? Ich glaube, ich war nie Punk. Ich glaube, ich wollte immer Punk sein, aber ich war nie Punk. Ich bin niemals reingerutscht, nur weil ich Blink-182 gehört habe und muss ja nicht sagen, dass man Punk gewesen ist.
Ja, aber man muss ja, Punk ist ja eine Lebenseinstellung. Das hat ja nichts mit dem Äußeren zu tun. Du musst ja kein Mohawk haben, um Punk zu sein. Du musst ja nicht aus der Gosse kommen, um Punk zu sein. Du kannst ja in deinem Herzen einfach aufrührerisch sein. Du kannst ja einfach gegen das System sein. Du kannst ja deine freien Gedanken haben.
Ja, was heißt das für dich als Punk? Oder heißt das für dich,
also Punk sein? Punk ist für mich viel, viel Freiheit, viel Anti-Establishment, viel auch sich auseinandersetzen, ne, mit vielen Dingen, ob das Familie ist, ob das System ist, ob das Musik ist. Also, ne, also Punk ist für mich immer kontrovers gewesen. Ne? Das ist, glaube ich, der Oberbegriff, der für mich für Punk ist, dass es einfach kontrovers ist. Und ich habe mich persönlich immer als kontrovers verstanden, dass ich Dinge zumindest mal hinterfragt habe. Und dann kann man sich das schon als, dann war ich meinetwegen ein Softpunk. Also ich habe nie einen Mohawk gehabt. Ich habe mir einmal aus Versehen einen rasiert, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber das war eher ein Unfall, weil ich mich mal selber frisieren wollte. So, ne, ist dann halt passiert. Aber ich denke schon, dass man punkaffin sein kann, ohne dass man der Klischee-Assel-Punk aus der Gosse irgendwie sein muss. Ne? So, Punk ist weiter. Punk ist breiter. Also, ne? Es geht um Einstellungen.
Das finde ich auch so. Ich meine, ich komme vom Dorf, so ganz einfach. Und damals war es halt so, wenn du im Dorf halt irgendwie, ich sag mal, Metal gehört hast oder Punkrock, wo der Übergang fließend war, damals, kamst du sehr schnell auch in Verbindung mit den Skatern und mit den Hip-Hopern. Und bei uns auf dem Dorf war es halt so, dass die Skater und die Hip-Hopper und die Metal-Typen und die Punk-Typen sich alle zusammengetan haben. Also die haben sie alle getroffen auf dem Marktplatz, wie das halt so war. Ne? Dann hast du ein Bierchen getrunken und so. Und ich nenne sie jetzt mal die Sportler, vor allem Fußballleute, haben sowas halt nicht verstanden. Und es gab damals bei uns auf dem Dorf einfach nur diese eine Gruppe mit Punkleuten, mit Metalleuten, mit Hip-Hopern und mit Skatern. Und es gab die Sportler. So. Diese zwei Gruppen gab es. So. Und ich finde, jeder Hip-Hopper bei uns damals war genauso viel Punk, wie ich Punk war, weil ich irgendwie Sex Pistols oder sowas gehört habe.
Und nicht umsonst hat ja auch musikalisch haben ja am ehesten die Überschneidung zwischen Punk und Hip-Hop bestanden. Ja. Auch wenn man es mal New Metal nennt, aber trotzdem sind ja bei ganz vielen Bands auch eindeutig Punk-Elemente mit dabei gewesen. Also das darf man auch nicht verkennen. Also das ist immer schon eine Art Symbiose zwischen Punk und Hip-Hop zum Beispiel gab, ist ja spätestens seit den Beastie Boys auch wirklich mainstream-mäßig belegt. Also von daher, ich glaube, Punk ist auch mittlerweile eine Attitüde. Ich weiß noch, ich habe damals Zivildienst gemacht auf Spiekau, einsame Insel, Kinderkurheim. Mein Mitzivildienstleister war eher so aus dem Bereich Singer-Songwriter, musikalisch unterwegs. Und der hat schon meine ganze Attitüde, also dieses Auflehnen gegen meine Arbeitszeiten, dass ich einfach gesagt habe, je früher sie meinen Arbeitsbeginn legen, desto härter feiere ich, damit ich dann einfach, einfach betrunken meinen Dienst nach der Disse antrete. Er sagt, Alter, du bist auch schon richtig Punk. Das beschreibt ja schon diese Einstellung, dass man einfach auch irgendwo bereit ist, gegen etwas zu sein. Und wenn es nur mit einer Lebenseinstellung ist.
Wie sehr seid ihr noch Punk?
Gar nicht. Also, nee, gar nicht ist, glaube ich, Quatsch. Also, ich glaube.
Oder wie sehr habt ihr noch diese Attitude von früher?
Ich glaube, man ist Wohlstandspunk mittlerweile.
Ja, ne? Das ist voll schlimm. Also ich glaube,
wir können uns noch mittlerweile manchen Widerstand leisten.
Ja.
Aber wir passen natürlich mittlerweile auch, wenn man erwachsener geworden ist, vielleicht hier und da ein bisschen mehr auf, was man sagt. Aber ich lehne mich halt trotzdem noch gegen gewisse Dinge auf und riskiere mal irgendwo irgendwie ein Verbot, weil ich einfach denke, es ist nicht fair. Weil ich einen einfach, also es fängt bei Kleinigkeiten an. Also ich stelle mich zum Beispiel bei mir in der Straße immer gerne wirklich provokativ auf eine Sperrfläche, wo ich weiß, dass ich ein Knöllchen kriege. Also diese Sperrfläche.
Was für ein Rebell!
Der Hintergrund, da ist einfach, wir haben einfach Parkplatzmangel bei uns und diese Sperrfläche ist nutzlos. Ne? Die braucht keiner. Und ich möchte einfach auch meine Stadt dazu anregen, weil ich mehrfach jetzt einen Protestbrief dagegen geschrieben habe, um einfach zu zeigen, Leute, diese Sperrfläche braucht es nicht mehr, weil das Straßensystem und die umliegenden Häuser so angepasst wurden, dass ein Krankenwagen oder ein Feuerwehrfahrzeug auch ohne diese Sperrfläche vorbeipasst. Und ich einfach versuchen möchte, so Aufmerksamkeit zu kriegen, dass sie diese Sperrfläche halt wegmachen, weil wir Parkplatzmangel haben und einfach, weil es nicht notwendig ist. So, und dann stelle ich mich da hin und habe jetzt dreimal ein Knöllchen gekriegt und mittlerweile wird dann halt echt diskutiert, ob das weggefräst wird, diese Sperrfläche. Das ist halt der kleine Gartenpunk, der dann halt irgendwie sagt, okay, was kann ich mit meinen Mitteln noch machen? Nee. Und dann zahle ich halt dreimal 15 Euro Strafe und wenn ich noch ein viertes Mal zahle, dann habe ich 60. Aber wenn die Sperrfläche nachher weg ist und meine Nachbarschaft hat einen Parkplatz mehr, dann habe ich halt was gemacht. Das ist ein kleines Beispiel. Jeder kann für sich in der Umgebung gucken, was er tun kann, um vielleicht der Gemeinschaft zu helfen. Ich denke, das sollte der tiefere Gedanke auch beim Punk sein. Was kann ich gegen den Mainstream für die Gemeinschaft tun?
Ist das noch Punk?
Also wenn es gerade so und so, das ist Torben, der an seiner E-Zigarette zieht und noch ein neues Bier will. Wir machen mal eben kurz ein kleines Päuschen, würde ich sagen. Ein Bierpäuschen.
Ich will einen Song.
Wünsch dir einen Song.
Geile Playlist. Ich wünsche mir von Ghost of Tom Joad irgendeinen Song. Das ist kein Scherz. Es ist total egal, was wir heute von Ghost of Tom Joad spielen oder auf die Seite packen. Irgendeinen Song, weil Ghost of Tom Joad eine der für mich größten deutschen Bands ist, die wir jemals hatten.
Habe ich damals sogar Promo mal bei Community Promotion für gemacht.
Glaube ich sofort.
Habe ich damals in die Garage gebucht.
Ey. Echt jetzt?
Ja.
Geiler Scheiß.
Absolute, absolute Megaband und hat mit dem letzten Album sich halt leider Scheiße. Selber in die Versenkung gelegt. Aber ich feiere
Megaband, also tatsächlich, muss ich, darf ich unterschreiben. Ja, also habe ich damals promotet, fand ich mal sexy. Ja. Also underrated, schade.
Du darfst dir auch einen Song wünschen.
Irgendwas von Black Rebel Motorcycle Club.
Ist jetzt hier heute irgendetwas Runde oder was?
Ja. Yeah.
Auf unsere geile Runde. Also irgendetwas von.
Da, soll ich einen Song sagen?
Die, yeah. Ja, du
also,
wünschst dir einen.
Also dann von gesagter Band Rival.
Rival, alles klar. Pack mir drauf. Bis gleich.
Bis gleich.
Das Twitter-Gewitter mit Cindy aus der Astra.
7. März 2018. Liebes Tagebuch. Heute war ein ganz normaler Abend. Es ist komischerweise mal nichts Merkwürdiges passiert. Das sollte aber nicht so bleiben, sagte sich ein etwa 50 Jahre alter Mann. Es ist 21.30 Uhr. Die Supportband spielt seit einer halben Stunde. Das Konzert geht noch bis 23 Uhr. Ich sitze wie üblich an der Kasse, als der besagte Mann die Tür öffnete. Er schob den Vorhang zur Seite, um durchzugehen. Ich machte auf mich aufmerksam. Er hatte ja schließlich noch keinen Eintritt bezahlt. Eintritt? Fragte er verdutzt. Jetzt noch? Natürlich jetzt noch, sagte ich. Aber ich bin doch extra eine halbe Stunde später da. Ich möchte ja eh nur die zweite Band sehen. Da muss ich doch jetzt echt nicht noch 10 Euro bezahlen. Doch, auch jetzt kostet das Konzert noch 10 Euro Eintritt. Ich stoß auf Unverständnis. Es wurde ungemütlicher. Warum soll ich jetzt noch den ganzen Eintritt bezahlen? Ich habe doch schon die Hälfte verpasst. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass zu spät kommen bei uns nicht belohnt wird. Also, entweder die 10 Euro oder ich würde sie bitten, den Laden zu verlassen. Ja, was willst du denn tun, wenn ich beides nicht mache? Mein Puls stieg. Ich bat ihn nochmals freundlich, wie jeder andere Gast, den normalen Eintritt zu bezahlen. Er fängt an zu lachen. Nein, das werde ich nicht. Ja gut, dann verlassen Sie doch bitte den Laden. Nein, auch das werde ich nicht tun. Ich möchte ja die Band sehen, deshalb bin ich hier. Ich stand auf, um ihn zur Tür zu begleiten. Er grinste und sagte, was willst du denn jetzt tun mit deinen süßen Cola-Augen? Meine süßen Cola-Augen, meine süßen Cola-Augen. Oh je, mein Puls, bitte verlassen Sie jetzt den Laden. Er packte mich an den Schultern und sprach mit mir wie mit einem kleinen Kind. Nein, Süße. Das werde ich aber leider nicht. Ich drückte ihn von mir weg. Zum Glück beobachteten zwei Leute, was gerade passierte und gingen zwischen uns. Er wurde handgreiflich, es wurde unangenehmer. Ich sage mal, er wurde, ja, nett, aus dem Laden entfernt. 10 Euro waren den Stress echt wert, alter Mann. Bis auf Nimmerwiedersehen.
Also, einen wunderschönen guten Tag, wir sind hier gerade zurück. Wir fangen hier an,
Diskotheken an?
Alkohol.
Wir fangen hier an, in Diskotheken abzuhängen.
Wir sind hier in der Podcast-Diskothek.
Wir sind in der Podcast-Diskothek und hier wurde gerade das Thema angefangen, Christian Drosten und die jetzige Situation und das drückt halt meine Stimmung aus. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich habe heute einen wahnsinnig schlechten Tag. Es geht mir ganz vieles auf den Senkel. So, alle gehen mir halt gerade auf den Keks. Also nicht ihr, ihr seid tolle Gäste, wir sind so. Cool. Ihr seid cool. Aber ich bin da so kurz, das ist sozusagen mein Corona-Faden, der so kurz vorm Reißen ist, weil so viele Menschen labern in den sozialen Netzwerken, überall, ein Lindner, ein Xavier Naidoo, alle reden halt darüber. Und Torben hat gerade was Schönes gesagt, und zwar, du hast gesagt, ich höre mir einfach gerade gar nichts an.
Ja, also für mich ist es einfach so, dass ich den Konsens mit der Regierung teile, dass man alle zwei Wochen die dynamische Entwicklung dieser Pandemie neu bewertet und daraufhin auch die Maßnahmen anpasst. Also von daher, ich will jetzt einem Drosten oder einem, wie auch immer sie alle heißen, nicht die Kompetenz absprechen, aber wenn ich dann auch aus den USA in Kehl Adebokeke oder wie der heißt, höre, dass er mir erzählt, ja, Konzerte finden vielleicht auch erst wieder im Herbst 2021 statt. Ey, vielleicht ist bis zum Herbst 21 auch ein Asteroid auf der Erde eingestürzt und der Planet ist explodiert. Also die Wahrsagerkugel habe ich halt nicht. Ne?
Die hat aber niemand. Hat
keiner.
Die hat ja, aber
deswegen,
keiner.
Also. Deswegen ist es ein dynamischer Prozess und ich glaube, es würde allen Leuten gut tun, einfach mal ein bisschen Geduld zu haben. Ich weiß natürlich, dass es schwierig ist. Aber vielleicht einfach mal gucken, dass man alle zwei Wochen wieder neu bewertet. Es kann immer wieder was Neues passieren. Und nicht in Panik verfallen. Ne? Panik ist niemals ein guter Ratgeber. Angst ist niemals ein guter Ratgeber gewesen. Ich kann einfach nur an Solidarität appellieren. Guckt lieber mal, was links und rechts neben euch passiert, eure Nachbarn, ob die Hilfe brauchen. Wir als Kulturschaffende, die wir jetzt ja nur gerade hier in diesem Podcast sitzen, guckt einfach mal, was der Club bei euch um die Ecke irgendwie braucht. Kauft ein Soli-Shirt oder sonst irgendwas. Ich meine, ihr könnt ja jetzt gerade nicht jede Woche in die Kneipe gehen und saufen. Dann nehmt doch lieber vielleicht mal die Euros in die Hand und tut dafür was Gutes. Ne? Also,
was ich gerade an Geld spare, jetzt mal ohne Scherz.
Ja, definitiv. Also ich habe auch.
Also einfach mal so geguckt, das ist Wahnsinn.
Also ich glaube, viele sehen die Corona-Krise einfach als Desaster. Wir Deutschen ganz besonders sind ja sehr negativ eingestellt, neigen immer eher zum Negativen. Hat natürlich auch einen historischen Hintergrund. Lass uns doch einfach vielleicht einfach mal gemeinsam gucken, dass wir vielleicht gestärkt daraus kommen. Ne? Was können wir in unserer Gesellschaft verbessern? Also Solidarität ist etwas, was es umsonst an jede Ecke gibt. Ne? Guckt einfach, was ihr euren Nächsten gut tun könnt. Kultur ist kein selbstverständliches Gut. Seht zu, dass nach dieser Krise vielleicht auch noch Kultur eine Chance hat und handelt dementsprechend.
Findest du, dass Kultursystem systemrelevant ist?
Ja, mehr denn je. Also wenn man sich mal überlegt, dass Kultur einen höheren Umsatz, einen höheren Wert zum Beispiel als die Automobilindustrie hat, das sagt ja schon alles. Ne? Mhm. Also wenn wir viel über Wirtschaft reden, wird immer die Automobilindustrie als der Faktor, der Jobmotor genannt. Und da muss man einfach mal dagegen halten, dass Kultur und Tourismus, Gastro einfach einen viel höheren Umsatz hat als die Automobilindustrie. Und da sind viel mehr Jobs drin eingeklammert. Und dann ist natürlich klar, die Automobilindustrie hat gefühlt einen ganzen Häuserblock an Lobbybüros in Berlin und die Gastro-, Kultur- und Tourismusbranche wahrscheinlich vielleicht ein Büro, wenn es hochkommt. Also ich weiß, aus der Konzertbranche wahrscheinlich gibt es ja nicht ein Lobbybüro. Vielleicht muss man da auch mal ansetzen, dass man einfach sagt, okay, wenn die Autolobby den Leuten immer ins Ohr flüstert, dann müssen wir das vielleicht auch mal tun. Das ist vielleicht auch der Zeitpunkt, darüber mal nachzudenken, dass man das halt einfach mal machen muss. Scheinbar scheint ja die Bundespolitik dafür offen zu sein, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum auf einmal wieder an vorderster Front irgendwelche Autohäuser offen haben dürfen. Also ich wüsste nicht, warum in einer Krise, wo alle ihre Cent zusammenkratzen, ein Autohaus systemrelevant sein sollte.
Ja. Aber für die Musikindustrie haben wir ja jemanden, der für uns spricht.
Ja, wer?
Xavier Naidoo.
Ich. Ach so. Xavier Naidoo,
also,
ja.
Also derjenige, der Xavier Naidoo verfolgt, so wie ich und Hauke, und uns immer auf seine neuen
Videos. Ich folge dem gar nicht, du schickst mir immer die Videos. Ja,
stimmt.
Und dann sagst du halt, Alter, guck dir das wieder an, guck dir das wieder an. Ich will mir das gar nicht mehr ansehen, weil ich genau in diese Situation
bin. Aber warum
denn
nicht? Es ist ja auch, ja, weil ist ja auch eine Art von Unterhaltung.
Das ist wie Promis unter Palmen.
Es ist nicht wie Promis unter Palmen, das ist super gefährlich. Ja, so ein Dude gefährlich. Halt einfach.
Natürlich ist es gefährlich. Ich meine, was hat er aktuell gesagt?
Ein Aufruf startet mit Mistgabeln
nach Berlin zu ziehen.
Genau, mit Mistgabeln nach Berlin zu ziehen. Wir dürfen unsere Alten nicht besuchen. Ja. Unsere Alten. Und sagt dann halt einfach, dass die Rentenkassen leer gemacht haben und deshalb sollen die ganzen Alten gerade sterben.
Aber das muss ja beim Xaver immer am helllichten Tage passieren. Ne?
Er hat nicht geweint.
Er sitzt immer in seinem Auto. Wahrscheinlich ist er zu Hause rausgeflogen oder so. Keine Ahnung.
Nee, aber am helllichten Tage, weil er trägt ja wegen seinen Augen immer Sonnenbrille. Im Dunkeln würde er ja immer gegen das Ortsschild laufen.
Dann das stimmt. Das stimmt aber. Da hat er vollkommen recht. Aber ich habe mir tatsächlich alle 696 Kommentare unter diesem Video durchgelesen. Und es ist halt eine Mischung aus Impfgegnern, Nazis, also man kann wirklich Nazis sagen, auf jeden Fall, Aluhutträgern, ganz schlimme, normale deutsche Kartoffeln, so, die den alle total abfeiern und sagen, endlich mal jemand, der das ausspricht. Und wenn du diese Kommentare durchliest, denkst du echt so, scheiße.
Es ist halt so ein bisschen AfD-Anleihen, ne? Das wird man ja nochmal sagen dürfen.
Ja, ja, genau.
Ja, das ist halt diese Verschwörungsmentalitäten. Das hat natürlich auch in diesem ganzen Kosmos der Corona-Pandemie, aber das Schlimme ist ja, dass Kollege Naidoo ja schon vorher schon so ein bisschen unterwegs war. Es ist, mir tut's leid, also ich habe tatsächlich einfach nur mit Leid mit solchen Menschen. Also ich respektiere seinen künstlerischen Output, den er hatte.
Nee, kein Stück mehr. Tut mir leid, kein Stück mehr. Weil alles, was er jemals rausgebracht hat, hinter
das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, ne? Also ich differenziere da, ne? Er hat künstlerisch was auf die Beine gestellt. Er hat nur das, was er künstlerisch auf die Beine gestellt hat, jetzt einfach mit seinem Handeln so ein bisschen oder mit seinem Output ein bisschen hinterfragt. Ich finde es einfach schade, weil das wäre eigentlich ein, gerade Xavier Naidoo auch mit seiner Herkunft, wäre eigentlich ein Paradebeispiel für Integration gewesen.
Wäre er.
Vielleicht sieht er sich jetzt auch von seinem Blickwinkel her als Mega-Integrationsbeispiel. aber es muss auch jeder für sich selber interpretieren können. Also ich finde es sehr, sehr schade, weil ich kam niemals aus diesem Genre, das Xavier Naidoo und seine Musik bedient hat. Ich habe immer seine Range der Stimme bewundert, auch wie er sich seinerzeit aus dem Schatten von Sabrina Setlur und der ganzen Posse so rausbewegt hat, wie er sich aus dem Frankfurter Mannheimer so emanzipiert hat. Also das fand ich sehr, sehr respektabel. Und ich fand ihn auch eine Zeit lang als Markenbotschafter der deutschen Musik respektabel, aber das muss jeder für sich selber wissen. Also es gibt ja viele Menschen, also man muss es nicht mal anders...
Ja, aber du hast ja gerade gesagt, dich kann man aber auch nicht mehr nur unterbrechen. Du laberst ja auch
ohne Punkt im Körper. Ich wollte gerade noch sagen, es ist viel schlimmer, jetzt fragt man Franzosen, wie er Gérard Depardieu findet, ne? Der ist gerade russischer Staatsbürger geworden. Das ist viel, viel schlimmer. Überleg mal,
Gérard Depardieu ist russischer Staatsbürger geworden?
Ja, warum? Weil er das geiler fand, weil muss ihn wahrscheinlich selber fragen. Also vielleicht durfte er da mehr Scheiße machen, als er in Frankreich nicht mehr durfte. Man weiß es nicht.
Aber du darfst doch in Frankreich im Prinzip eigentlich alles machen.
Ja, nee.
Wenn du Franzose bist.
Auch das will ich sagen. Ich würde mal sagen, so die Minderheiten aus den Kolonien da, die werden schon hart geknechtet. Also das nicht umsonst brennen da die Pariser Vororte regelmäßig. Also ne, ist auch nicht alles Gold, was glänzt.
Ich dachte, als Gérard Depardieu darfst du in Frankreich eigentlich alles machen. Genau.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Also auch allein schon von seinem Körpervolumen. Ne? Also der ist ja so, wenn wir drei uns umarmen, dann sind wir Gérard Depardieu.
Ich bin Gérard Depardieus Nase.
Nee. Oh, das wäre wahrscheinlich eher so ein Eckpfeiler vom Gebäude hier. Okay, wir werden gemein.
Wir wollen nicht gemein werden, weil wenn wir eins nicht wollen in diesem Podcast, dann ist es gemein.
Gemein werden.
Ja. Also das haben wir noch nie gemacht.
Aber Hauke, ich wollte dich ja nicht unterbrechen. Du sagst, mich kann man nur unterbrechen, unterbrech mich doch bitte.
Jetzt habe ich das wieder vergessen, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Also, okay. Lass mich ruhig raus, das ist so ein Gespräch zwischen euch.
Das ist doch kein Gespräch.
Ihr habt heute nicht so viel. Ja, ich habe heute auch nur Scheißenergie. Das hat man einfach mal so Kackenergie. Ich möchte gerne irgendwie unterhaltend sein für die, für den Menschen da draußen am Ort ist, aber ich bin gerade so, ist ein kleines Becken voller Explosions.
Bach. Dann explodier doch mal, dann erzähl uns doch
mal. Nee, ich hab's gar nicht zu erzählen. Jetzt ist einfach nur so, das ist genau diese ganze Laberei. Es ist nur, ich hab nur Laberei gerade um mich herum. So, ich lasse gerade total viel an mich ran. So, diese, weiß ich nicht. Alle wissen es besser, alle haben irgendwie eine Antwort, aber...
Wie wäre denn deine Antwort?
Ich habe keine Antwort. Ich habe keine Antwort darauf. Ich kann ja halt nur machen jetzt gerade in der Zeit.
Oder was wäre denn im Prinzip der Weg, wenn du jetzt sagen würdest, das macht mich glücklich, vielleicht ist ja der Weg, der dich glücklich macht, auch der unsere Hörer und Hörerinnen glücklich macht.
So.
Auch jetzt deine auch noch, ne?
Ja, jetzt gerade.
Jetzt gerade schon.
Achso, okay. Ich mache ja keine Werbung für meinen Podcast.
Das machen wir gleich noch.
Stimmt, du hast noch einen Podcast.
aber Hauke, erzähl doch mal.
Für mich gibt es keinen Weg gerade. Also es gibt gerade für mich keinen Weg, außerhalb von meine Energien nutzen und Sachen zu schaffen, wie diesen Podcast, wie andere Formate, um Menschen zu unterhalten, die jetzt gerade zu Hause sitzen und nichts Besseres zu tun haben, als in ihrer Zweizimmerwohnung zu hocken und genauso zu warten, bis der ganze Scheiß endlich vorbei ist.
Nee, ich glaube, du gehörst auch wieder auf eine Bühne. Ne? Du bist Künstler, ja, das darf man bei all dem ja auch nicht vergessen. Du bist es gewohnt, auf einer Bühne zu stehen und da gehörst du ja auch hin. Ich würde dir auch gerne helfen.
Kannst du aber nicht.
Darf ich gerade auch nicht.
Kannst du mich nach Russland vermitteln?
Nee, das ist auch mittlerweile gerade schwierig, aber ist es, was man ja mittlerweile auch als neue Chance entdeckt, sind ja Autokino-Shows. Das ist ja gerade neuer Hype. Ich weiß ja nicht, ob ihr das schon so ein bisschen mitbekommen habt, aber gerade in Düsseldorf und in Köln sind ja so Szenen oder sagen wir so Konzerte entstanden. Düsseldorf ist jetzt das heiße Mekka. Da spielen dieser Tage haben Brings aus Köln da gespielt, Alligator spielt eine Doppelshow, glaube ich, Zero spielt eine Doppelshow da.
What?
Ich verhandle mit diversen Künstlern über Shows dort. Es ist natürlich spannend, muss man allgemein mal erstmal sagen, dass die Konzertbranche, das ist der Beweis dafür, die Konzertbranche ist nicht tot zu kriegen. Wir finden Wege, um Bands auf Bühnen zu stellen. Und wenn es darum geht, eine Band auf einer zurückgelagerten Bühne hinzustellen, das Ganze zu filmen und 200 Meter weiter auf eine Leinwand zu stellen, dass dann 500 Autos dieses Konzert konsumieren können. Das ist natürlich fancy. Ich weiß nicht, ob es die meisten oder wenigsten vielleicht wussten, aber das ist tatsächlich auch eine Chance, eure Künstler zu unterstützen. Wenn diese Konzerte von euren Künstlern announced werden, seht zu, das wird ein einmaliges Erlebnis werden. Das wird es nach der Corona-Krise vielleicht nicht mehr so oft wieder geben. Aber da ist es tatsächlich so, dass der Markt sich gerade dahin entwickelt, dass viele, viele, viele alte Autokino gerade wieder neue Frequenzen bei der Bundesnetzagentur beantragt haben. Meines Wissens sind es gerade 80 Autokinos, die das in Deutschland neu beantragt haben. Wir haben bis vor der Corona-Krise haben wir keine 20 Autokinos in Deutschland gehabt. Wenn das weiter so geht, werden wir 100 Autokinos in Deutschland haben, die das einzig und allein aus dem Grunde machen, dass sie nicht nur Kinofilme zeigen wollen, sondern dass wir dann auch Konzerte da zeigen wollen.
Das ist an sich erstmal eine gute Idee und ich fand das auch ziemlich, ziemlich cool zu sehen, weil das auch in den ganzen, ich sag mal, Facebook-Gruppen, wo ich mich so rumtreibe, veranstaltungsmäßig, merchmäßig natürlich auch oder tourleitungsmäßig auch besprochen worden ist. Und an sich ist es erstmal eine super Idee, auf jeden Fall. Nur das ist halt auch wieder ein geringer Teil der Kulturbranche, der davon profitieren wird.
Naja klar, es werden die Künstler und die örtlichen Veranstalter und die Autokinos werden davon profitieren.
Genau.
Es wird natürlich im Zweifel auch gegen die Clubs irgendwo laufen, aber andererseits muss man auch betrachten, dass die Clubs im Moment einfach auch gar kein Gegenargument damit haben. Und wenn das ein Tool sein könnte, um Künstlern, wo es auf der Kippe steht, ob die nächstes Jahr überhaupt noch wieder antreten können, um die am Leben zu halten oder auch Tourneeveranstalter, damit die überhaupt Umsatz haben. Oder auch, das sind ja auch Zulieferer, ne? Es gibt Sicherheitspersonal, das da stehen muss und das kontrollieren muss, dass da Abstandsregeln eingehalten werden. Das ist ein sehr teurer Faktor bei diesen Produktionen. Ich glaube schon, dass es mehr positive Faktoren an diesen Autokino-Konzerten gibt als negative. Aber grundsätzlich, um nochmal auf die Clubszene zurückzukommen, ich bin da sowieso mehr sozialistisch eingestellt. Also ich bin der Meinung auch, dass es da viel mehr Solidarität unter den Clubs, unter den Veranstaltern geben müsste, um sich gegenseitig zu fragen. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal einzeln hier mit den Koryphäen links und rechts von mir besprechen, die ja wesentlich näher in diesem Metier unterwegs sind, als ich als
aber das ist ja Booker. Aber das ist ja genau das, was du gerade sagtest. So, es ist halt sehr teuer. Ne? Also solche Autokino-Geschichten durchzuziehen mit Security, mit dem ganzen drumherum. Es werden bei solchen Sachen die üblichen Verdächtigen auf der Bühne stehen. So, bei solchen Sachen wird nicht die kleine, in Anführungsstrichen, Newcomer-Band stehen, die vielleicht das Grünspan ausverkaufen würde. So, jeden Tag Silvester. Nehmen wir einfach mal jeden Tag Silvester. Liebe Grüße an jeden Tag Silvester.
Heidi.
Die verkaufen das Grünspan jetzt aus. Die werden halt nicht in so einem Autokino-Ding spielen. Also es werden halt nur die üblichen Verdächtigen auf diesen Bühnen stehen. Die üblichen Verdächtigen an Künstlern und die üblichen Verdächtigen an Veranstaltern werden davon profitieren.
Vielleicht ist jetzt ja wieder wirklich die harte Szene gekommen für den wahren Punkrock. Geheime Konzerte irgendwo in der Fabrik in der Stille gelegt.
Das wird kommen. Das wird definitiv kommen.
Ja. Für solche Bands wie Grimm, für Leitkegel. Ja,
für alles, was halt in so 100er, 200er Clubs spielt, wird das irgendwann irgendwo passieren.
Und da könnten wir mal wieder so auch als ehemalige und aktuelle Veranstalter mal wieder richtig einen reinhauen.
Aber so richtig.
So richtig und wieder mal ein bisschen richtig Punk sein, die Dinger selber zu organisieren.
Ich habe richtig Ideen, mein
Freund. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich kann es mir jetzt schon vorstellen. Schöne Scheunen, Punk-Disco mit Kotzreiz als Live-Act, ja. Würde ich hart abfeiern. Baku, Props an dich, ne? Würde ich mega hart abfeiern.
Das heißt sozusagen, ja, okay, das muss ja auch geheim bleiben, weil
ja, wir machen jetzt ja gerade das Beste dafür, um es geheim zu halten.
Natürlich. Genau. Ja, wir deuten das an, dass es halt bald sein kann.
Ja.
Aber wir müssen
wir sagen
ja
nicht auch sagen, nicht wo.
Wir sagen auch nicht wo.
Und wir sagen auch nicht mit wem. Aber wir sagen euch, es wird passieren.
Es wird passieren. So ganz kleine, süße, heimliche Konzerte. Mit so Astra, gar nicht gekühlt, sondern direkt aus der
Hand warm. Da wird nichts gekühlt.
Da wird nichts gekühlt. Für so Hand, für 1,50 Handgeld.
Ja, natürlich.
Das ist ja schon fast so alte Fußballstadion Romantik, wo es damals immer das Gedeck Bratwurst und Knolle für 3 Euro gab. So muss dann so wie Alter 93 halt im Prinzip schon so funktioniert hat, ne?
Und dann kannst du dich halt wieder interessant machen, auch so als Band, wenn du halt diese ganzen Scheiß halt mitmachst.
Klar.
Finde ich super interessant. Was waren's? Wie lange dauert das, bis das passiert?
2 Wochen.
Hauke, du guckst gerade auf die Uhr, das finde ich doof. Mach das nicht. Wir machen heute ein bisschen länger.
Ich weiß, wir sind im Laberfluss, aber ich mache jetzt wieder Pause. Eine Pause.
Okay. Oh, ihr macht eine Pause.
Ich mache eine Pause. Aber das heißt, dass du dir wieder einen Song wünschen darfst. Irgendeinen Song.
Darf ich mir wieder irgendeinen Song wünschen? Ich wünsche mir von Captain Planet 120 Sachen. Einfach weil Captain Planet immer noch für mich eine der schönsten und tollsten, in Anführungsstrichen, Punkrock-Bands sind.
Ich wünsche mir meinen ersten WG-Smash-Hit, das war von Funeral for a Friend, Into Oblivion.
Darf man sich die noch wünschen?
Verwechselst du das mit Lost Prophets?
Nee, nicht deswegen. Ich dachte, die wären nach diesem einen Ultra-Pop-Song wären die so verpönt. Darf man sich
Incubus ja auch nicht mehr wünschen.
Nee, Incubus darf man sich sowieso nicht wünschen, aber ganz abgesehen, die waren nie geil.
War mein erster WG-Hit, wegen dem auch die Bullen gekommen sind, weil wir so hart aufgedreht haben, dass dann die Nachbarn die Bullen gerufen haben.
Alles klar, wir drehen hier auch richtig laut auf und wir sehen uns nach der Pause.
Tschüss.
Tschüss.
Ist es vielleicht mal an der Zeit, die Taktik mit Ihnen als einzige Spitze zu überdenken?
Was bist du für ein Vogel, ey? Ich meine, ohne mich würden wir nächste Saison gegen Paderborn spielen oder was. Wahrscheinlich liegt es am Trainer, der uns die ganze Woche lang so dermaßen schleift, dass halt im Spiel nichts mehr übrig dafür ist. Dann habt ihr Scheiße.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Zurück zu dir ins Studio.
Willkommen zurück zu einem Lieblingspodcast.
Willkommen zu uns.
Da sind wir wieder in der großen Freitagsklüngelei.
Aber jetzt möchte ich Hauke endlich das fragen, was ich schon seit ungefähr 10 Minuten fragen wollte und er mich immer unterbrochen hat, weil er gerade so einen sentimentalen Ausbruch bekommen
hat. Das hat ja nichts mit sentimental zu tun, sondern es ist halt einfach, ich glaube, ich produziere halt auch einfach viel zu viel Kram gerade.
Finde ich gar nicht, also. Du kannst das machen, dir steht das gut.
Ja, ich finde auch,
das steht auch das sehr gut. Gregory Porter Outfit heute.
Ja.
Dankeschön. Ich habe mir trotzdem den Bart rasiert.
Stimmt, scheiße, das wollte ich noch sagen. Der Bart, da sahst du echt ein bisschen animalischer aus.
Mit Bart, ne? Ja, ich habe mich mal wieder ein bisschen jünger gemacht.
Jünger? Weil Larissa gesagt hat, dass du den Bart abrasieren sollst.
Weil Larissa gesagt hat, ich sehe mit ohne Bart jünger aus.
Weil das kriege ich nämlich immer von Sarah die ganze Zeit zu hören.
Sabrina.
Achso, nee, ja. es sind so viele, weißt du, es sind so viele.
Nee, wir geben unseren Lebensabschnittsgefährten andere Namen.
Nee, es ist falsch. Hauke gibt meiner Lebensabschnittsgefährtin andere Namen, weil er Angst hat, dass irgendwelche Leute irgendwann auf meine Freundin zurückkommen und sagen, was ist dein Freund eigentlich für ein Depp in diesem Podcast? Also Hauke macht sich mehr Gedanken um meine Freundin als ich.
Das finde ich süß. Ich bin verheiratet und meine Frau weiß, dass ich ein Depp bin.
Wir kennen deine Frau. Das weiß ich auf jeden Fall.
Die hat das unterschrieben.
Daniel, es wäre jetzt die 6. Folge. Ab der 6. Folge musst du anfangen, wirklich mal ins Mikrofon reinzusprechen.
Ach Mann, Alter, man hört mich doch die ganze Zeit. Das ist doch totaler Quatsch, ey.
Er schreit doch auch ein bisschen.
Ich schreie auch.
So ist viel besser, ja.
Ich schreie auch viel. Aber jetzt zu meiner Frage. Hauke, damals, als du jung warst, jung und fresh, was war für dich der Song, wo du auf jeden Fall in der Disse auf die Tanzfläche gegangen bist? Also wirklich mit Überzeugung.
Durchdrehen.
Also wirklich mit Durchdrehen, Überzeugung und scheiß drauf, was alle anderen über dich denken.
Boah, ich hatte so viele, ey.
Ich muss ganz ehrlich sagen, da gab es halt nicht viele. Immer wenn ich halt angetrunken...
Nicht viele?
Nee, gab es nicht so viele. Nee.
Oh, ich glaube,
ich habe... jung, weiß ich nicht. so in meinen 20ern war das, glaube ich, Bankett von Block Party.
Das, boah, bist du jung, Alter.
Das kann ich verstehen. Also,
so, das war so ein Song. Oder Tokotronic, ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. So, das Problem eigentlich in diesem ganzen Nachtleben ist auch, dass sich das wie in jeder Location wie ein Abend anfühlt.
Okay.
Also ich habe jetzt, so, wir haben ja da vor ein paar Minuten über die Garage gesprochen. Auch diese Zeit fühlt sich so für mich wie so einen Abend an, oder auch hier in der Hebebühne, auch hier sind mich schon 3 Jahre, fühlt sich für mich wie einen Abend an, oder auf dem Kiez, du hast ja auch aufgelegt auf dem Kiez, ich habe aufgelegt, das fühlt sich durchgehend wie ein Abend an, und erzähle ich eine Geschichte, könnte, und dann noch eine andere, könnten die entweder am gleichen Abend passiert sein oder auch voneinander 3 Jahre entfernt. So, das ist für mich immer schwierig. Weiß ich nicht. Ich habe immer mal gerne aufgelegt und bin dann da abgegangen. Das Problem ist, meistens, wenn ich unterwegs gewesen bin, habe ich halt aufgelegt und habe dann da getanzt.
Okay.
Und bin dann nicht auf die Tanzfläche gestürmt.
Also ich muss fairerweise sagen, dass ich Songs hatte, wo ich dann im Prinzip mir schon den Weg so gebahnt hatte, also so mit Klappe auf und Tür auf oder was man so als Barriere hatte vom DJ-Pool, dass ich, nachdem ich Play gedrückt habe, auf die Tanzfläche rennen konnte. Also, das hatte ich auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich sogar eine Zeit lang in der Garage einen meiner All-Time-Favorites für die Tanzfläche, den ich in Hamburg relativ spät immer gespielt hatte, in Hamburg in Buxtehude mal als Opener gespielt hatte. Das war von den Subways. Nicht Rock'n'Roll Queen, sondern Oh Yeah.
Oh.
Den habe ich tatsächlich eine Zeit lang wie ich hart abgefeiert. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber den habe ich in Buxtehude in der Garage immer als Opener gespielt.
Den finde ich persönlich mich auch richtig gut.
Mega. Und den habe ich in Hamburg immer zur Rush Hour immer gespielt. Und ich habe immer das Gefühl, ja, Buxtehude braucht immer ein bisschen länger. Und ich habe gedacht, den Song fand ich so geil. Deswegen muss ich Buxtehude beim Reinkommen immer damit penetrieren, damit diesen Song endlich mal verinnerlicht wird. Und nicht immer Leute fragen, ey, kannst du mal Rock'n'Roll Queen spielen? Ich sage, nee, Oh Yeah ist viel geiler als Rock'n'Roll Queen.
Komm, dann packen wir auf eine Playlist mit drauf. Den finde ich nämlich auch ganz gut.
Ja.
Das ganze Album war übrigens für mich sensationell. Also da, die haben tatsächlich gute Songs draufgepackt. Also nicht, darf man nicht verkennen, dass diese Band eigentlich nur wegen diesem Album, was sie damals produziert haben, noch relevant sind und auf Tour sind. Auch zu Recht, aber haben sie gut gemacht. Also ne, es sind ja nur drei Peebles auf der Bühne, die reißen damals schon echt ganz gut
an. Haben die jemals noch ein anderes Album rausgebracht als
das? Ich glaube, die haben nur dieses ein Album gemacht. Das andere war, glaube ich, alles nur PR von der Plattenfirma.
Also bei mir war es damals auf jeden Fall einmal Limp Bizkit Break Stuff, auf jeden Fall. Und eigentlich alles, was die Band live damals gemacht haben. Live war damals, ich bin alt, live war damals eine Wahnsinnsband. Und wie gesagt, ich habe in Lingen damals gewohnt. Lingen ist ein Dorf, aber eigentlich eine Stadt. Und die DJs, die dort aufgelegt haben im Joker in der Diskothek, da gab es einen Schuppen, wo Rock gespielt worden ist. Und die DJs haben sie einfach von der Straße irgendwo aufgegabelt und einfach gesagt, so hier, habt ein paar Songs, spielt mal so. Und es gab da halt so eine bestimmte Reihenfolge jedes Wochenende, wie die halt die Songs gespielt haben. Also zuerst kamen Ärzte, dann Böse Onkels, dann Toten Hosen, dann nochmal Böse Onkels.
Oh Gott.
Ist kein Scherz. Und irgendwann kam dann halt so ein bisschen Limp Bizkit und Linkin Park und Live und auch Rage Against the Machine und Tokotronic, aber immer in der gleichen Reihenfolge. Also man wusste ganz genau, zu welcher Uhrzeit man auf jeden Fall von der Theke aufstehen musste, um sich 10 Minuten lang auf der Tanzfläche zum Affen zu machen, weil die Bösen Onkels-Fans dann auch alle immer konsequent von der Tanzfläche runtergegangen sind, wenn irgendwas anderes als Onkels gespielt worden ist.
Aber ist gut, dann wusste man zumindest wenigstens mal, wann man pinkeln geht.
Ja, das ist wirklich vollkommen richtig. Und also live habe ich damals richtig abgefeiert. So, also live waren I Alone hieß der Song, glaube ich. Genau. I Alone war mega. Also packen wir auch mal drauf. Live mit I Alone.
Ich habe übrigens, ihr wisst es wahrscheinlich noch gar nicht, ich habe tatsächlich mein DJ-Equipment kürzlich bei eBay zum Verkauf reingestellt.
Doch, ich habe es gesehen.
Alle deine CDs.
Nee, ja, nicht alle meine CDs, nur mein DJ-Equipment. Ich habe natürlich
Was hast du nur gehabt? Du hast einen Kopfhörer gehabt? Und Das war's.
Nee, Kopfhörer sind natürlich nicht dabei. Könnte ich auch mit reinmachen, aber mein One-Schmalz-Ding will ja auch keiner. Aber ich habe dann natürlich noch so die ganzen Sampler, die ich natürlich ganz brav über iTunes eingekauft habe und niemals illegal runtergeladen hatte. Also das, womit ich im Prinzip 10 bis 15 Jahre lang Hochzeiten, Firmenfeiern und den ganzen Bums finanziert habe. Das Wichtige ist, dass dieser Ertrag soll gespendet werden. Ich wollte ihn eigentlich bisher an die Clubstiftung irgendwie spenden, aber da ihr beide so dumm lächelt, werde ich das mittlerweile irgendwie an Sea-Watch oder sowas spenden.
Das finde ich gut.
Die brauchen das, glaube ich, die brauchen das notwendiger.
Ja, das finde ich auch, dass sie es auf jeden Fall notwendiger brauchen, eindeutig.
Und abgesehen mal davon, das wichtigste Ziel ist ja, dass ich nicht wieder DJ bin. Das können wir alle unterschreiben.
Alte Männer machen Musik in alten Läden für andere alte Männer.
Hast du nicht damals im Expa aufgelegt?
Ich habe in so vielen Sachen aufgelegt, Daniel, das weißt du gar nicht. Ich habe im Expa aufgelegt, ich habe auch schon im Molotow aufgelegt, ich habe im Roschinskis aufgelegt, ich habe im Nachtlager aufgelegt, ich habe im Hörsaal aufgelegt, ich habe auch auf der bösen Seite des Kiezes aufgelegt, auf dem Hans-Alberts-Platz, im Mary Lou's.
Was soll denn das heißen? Ich habe nur auf der bösen Seite aufgelegt oder was?
Ja, bei dir ist das okay, aber auch nicht.
Stimmt, aber für ein halbes Jahr aber nur.
Ich habe auf der anderen Seite auch aufgelegt, aber das fand ich immer, das war mir immer zu unspektakulär.
Was, auf dem Hamburger Berg?
Ja.
Ja, das ging es aber auch teilweise bis morgens um 11. Du hast aufgelegt um 10, hast du angefangen und bis morgens um 11 aufgelegt.
Habe ich auch.
Echt?
Ja.
Na siehste, was hast du in der Zeit gemacht?
Da geschlafen.
Hast Onkels in Lingen im Joker gehört?
Ja, wahrscheinlich. Wir haben noch lange nicht genug.
Oder die Astra-Stube war immer Curfew, harder Stage-Curfew, damit wir mal schön Buhu machen können. Ja, ne? Das wollte ich
sagen. Und dann habe ich mir bei einem Biscuit da die Hose bis zu den Knöcheln runtergezogen, damit es auch geil aussieht. Sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst ist ja Quatsch.
Aber da treffen wir uns alle nächstes Jahr wieder bei Limp Bizkit.
Ja, finde ich ja, auch.
Das finde ich auch, auf jeden Fall.
Da kann ich ja wenigstens mal Werbung für meinen Arbeitgeber machen. Das promotet mein Arbeitgeber, da gehen wir hin. Wizard!
Ja, also, liebe Leute, wir machen jetzt mal Schluss und betrinken uns hier weiter.
Wie schon feiern? Gar keine schlüpfrigen Sachen mehr?
Keine schlüpfrigen Sachen mehr.
Nee, ich darf ja meine Freundin Sandra, Lorisa nicht erwähnen.
Ich habe gerade gedacht, wir
können wir einheitlich bei Sabrina bleiben? Weil das kann ich mir merken. Nee,
ich finde es viel geiler, wenn ich einfach immer
ich hätte einen neuen Namen eher so einen Trackernamen wie Uschi oder sowas genannt.
Uschi?
Ich dachte.
Scheiße, jetzt habe ich mich wahrscheinlich.
Es gibt ja die Tracker, Muschi.
Oh, jetzt auch, okay. Das war jetzt das Wort.
Übrigens Torben hat übrigens auch einen Podcast, da unterhält er sich über die Branche. Also, er unterhält sich dann wirklich über die Branche, mit Leuten aus der Branche.
Die alle auch viel
also nicht, wissen als nicht, wir. Nicht, dass das hier nicht so wäre, aber das ist natürlich so ein bisschen differenzierter, weil es einfach so ein bisschen fachspezifischer ist. Und in dem Moment, wo ich das schon so ausgesprochen habe, merke ich einfach gerade, das ist einfach. Vielleicht auch boring sein kann. Aber wenn es ein paar Nerds gibt, die sich interessieren dafür, dann guckt euch das an. Auf Gästeliste heißt das Ganze, gibt es bei Spotify, bei Anchor und bei allen möglichen anderen Portalen.
Anchor.
Anchor FM. Guckt es euch an, hört es euch vor allen Dingen an.
Ich habe schon alles gehört tatsächlich.
Ist es so?
Ja, ist wirklich so. Ist kein Scherz.
Ey, ich drohe euch an, ihr kommt auch noch rein da. Pass auf.
Ja.
Geht los.
Und dann müssen wir uns benehmen, Hauke.
Und dann nicht hier mit so einer professionellen Mikroanlage. Das ist ein bisschen asozial.
Da wird ein Handy in die Mitte gelegt, ein Nokia 5310 oder 5210 und dann wird aufgenommen.
Und ich will es auch nur schön für die Leute machen.
Und Snake spielen nicht vergessen. Tschüss.
Wieso beendest du eigentlich meinen Podcast,
Alter? Du hast das schon die ganze Zeit beendet.
Ich möchte auf jeden Fall noch auf unsere geile Playlist auf jeden Fall Limp Bizkit mit Breakstuff haben.
Ja gut, mach ich.
Darf ich auch noch?
Du hast schon zwei.
Darf ich noch einen?
Ja.
Was denn noch?
Bon Jovi.
Ja. Ich wusste es, dass du ihn raus
Aber welcher Song?
Irgendein.
Song? Irgendein. Alle denken sich ja immer, der beste Cowboy-Song ist Wanted Dead or Alive, ist er nicht. Der beste Cowboy-Song ist Blaze of Glory.
Da hat er vollkommen recht.
So.
Und der Film ist auch mega.
Kam gerade kürzlich wieder im Fernsehen.
Ah.
Bester Cowboy-Song, ab dafür. Blaze of Glory, Bon Jovi.
Bitte.
Tschüss.
Ja, dann sagen wir auch tschüss, oder?
Dann sagen wir auch mal tschüss. Vielen Dank, dass du heute unser Gast hast und mit uns wahrscheinlich noch ein bisschen weiter trinkst. Und wir reiten jetzt gemütlich in den Sonnenuntergang.
Hallihallo. Hier spricht Jannis von der Band Leto. Was ich sonst noch sagen wollte. Ich hoffe, dass bei der schrittweisen Öffnung in der Musiklandschaft kleine Clubs die maximale Beachtung finden. Clubs wie das Hafenklang, wie die Astra-Stube oder das Molotow. Ich möchte, dass sich die großen Eventhallen wie die Barclaycard Arena oder Alsterdorfer Sporthalle mit ihren aufgepumpten Sponsoren hinten anstellen. Hallen, in denen Gäste 5 Minuten nach der Show mit Absperrband hinausgeschoben werden. Hallen, die 8 Euro für ein Bier nehmen und gefühlte 8000 Euro für die Garderobe. Ich möchte, dass den kleinen Clubs mit aller Kraft unter die Arme gegriffen wird. Vielleicht ja auch von den tollen Sponsoren oder von der Politik. Diese kleinen Clubs, in denen BetreiberInnen mit Gästen Bier trinken, Gitarrenmusik noch einen Wert darstellt und man einfach nur schöne und ganze Abende verbringen kann, ja, das wäre schon cool, wenn das maximale Beachtung findet. Und ach ja, die Bahn kann sich mit ihrer neuen Brücke gehackt legen. Tschüss.
Hey Jungs, also Caspar und Kollege waren mit Shimmy zusammen bei Selfmade, das muss man doch wissen, als alter Hip-Hop-Fan. Und wenn ihr euch das nächste Mal einen Gast einladet, der die ganze Zeit mit der E-Zigarette vom Mikrofon rumtüdelt, dann stopfe ich ihn seinen Kippenersatz in seine feucht angelaufene Fresse hinein. Es kann sich doch keiner anhören, den Scheiß.